Zu Folge 4 vom Here and Now Podcast, dem Podcast zu improvisierter Musik und Improvisationstheater. Mein Name ist Stefan Ziron und diese Folge dreht sich um meine Geschichte, wie ich überhaupt angefangen habe und wie sich das verändert hat über die Jahre, wie ich improvisierte Musik am Anfang gemacht habe und wie ich sie jetzt mache. Ich habe in den letzten Konzerten so gemerkt, es wurde mir auch von außen so angetragen, dass sich da viel geändert hat. Nicht nur im Spiel, sondern auch vom Setup her. Und deswegen wollte ich euch einmal ein bisschen erzählen, wie ich da angefangen habe. Das ist ganz einfach. Ich komme ja vom Klavier, ich komme auch vom Keyboard. Ich habe als erstes ja Keyboard gelernt mit 12 und hatte dann nach 3 Jahren Keyboard dann die Wahl, Klavier weiterzumachen und habe dann auch noch auf Klavier umgesattelt, beziehungsweise mich da erweitert. Ich spiele auch bis heute noch Keyboard und auch beim Impro-Theater, während ja viele Kollegen hauptsächlich Klavier spielen, das habe ich auch eine ganze Weile gemacht und wenn ein Klavier irgendwo vor Ort steht, dann nutze ich meistens auch das Klavier. Nur habe ich meine Improvisationskonzerte, also meine Here and Now-Konzerte, auch begonnen mit Klavier, reinem Klavierspiel. Und das war dann meistens so, dass ich auch die Konzerte jetzt wie heute auch noch am Stück gespielt habe, also keine einzelnen improvisierten Songs oder Stücke, sondern eigentlich am Stück eine Stunde meistens, manchmal sogar mehr. So richtig in Berlin mit Konzerten habe ich da angefangen. Ich glaube, das war, oh Gott, jetzt muss ich lügen, 2009 oder vielleicht auch schon ein bisschen früher, ich weiß es nicht genau. Mein erster Auftrittsort war das Theater Doc, das war das Theater in der Kulturfabrik in Moabit in Berlin. Und dort habe ich angefangen, halt Klavier zu spielen. Also es war ein improvisiertes Klavierkonzert. Am Anfang war ich mir natürlich selber noch nicht sicher, wie man das Label nennt. Ich habe das erstmal Afterwork-Konzert genannt. Mit Improvisationen können viele nicht wirklich was anfangen und auch mit improvisierter Musik, da haben sie vielleicht eine vage Ahnung, was es ist oder wie das sich anhören könnte. Und da sind meistens dann diese ganzen experimentellen, atonalen Geschichten, die da sofort aufblitzen. Und das war eigentlich mein Konzert von Anfang an nicht wirklich. Ich bin nicht total atonal oder schräg, sondern versuche schon auch Melodien zu spielen, Harmoniefolgen zu entwickeln, also die Form quasi mit zu improvisieren. Ich habe ja in der ersten Folge ein bisschen drüber gesprochen, welche Arten von Improvisation es so gibt in der Musik und ich glaube, das ist immer eine Mischung irgendwo, aber ich mache es gerne so, dass es schon auch irgendwie nachvollziehbar ist, teilweise schon in die Jazz-Richtung geht, aber auch ich damit ein Problem habe, weil für die Jazzer bin ich zu wenig Jazz und für die Improvisierten mache ich zu viel Jazz und eigentlich ist es eben improvisierte Musik und das kann alles Mögliche sein, weil Improvisation ist ja letztlich immer das Ergebnis sämtlicher musikalischer Erfahrung, die man über die Jahre angesammelt hat und die man dann eben auch spielt. Ich will mal ein Beispiel bringen, also viele improvisierte Musik, die wird halt sehr mit dieser neuen Musik verknüpft und die klingt dann oft zum Beispiel so, ne? Ich mache mal ein kleines Beispiel. Kennt ihr bestimmt so Hurz, ne? Das hat alles seine Berechtigung, ist aber nicht unbedingt mein Anliegen mit der Improvisation oder das ist nicht unbedingt das, was ich die ganzen Abend machen möchte. Das hat viel mit Klang zu tun, mit Klang ausprobieren. Das mache ich auch, aber schon in einer gebundeneren Form. Das bedeutet, ich lasse mich eher inspirieren von dem Sound, der da gerade im Moment entsteht. Und ich wollte heute ein bisschen drüber reden, wie habe ich angefangen und wie mache ich das? Also rein mit dem Klavier. Und ich gebe euch mal ein Beispiel, auch ein Hörbeispiel dazu, wie ich das mache oder wie ich manchmal herangehe. Und zwar ist es so, dass ich mir am Anfang vielleicht einen Ton aussuche oder vielleicht auch ein paar Töne, die auch immer wieder erstmal in der Schleife spiele oder erstmal was entwickle. Vielleicht entsteht daraus ein Thema, ein kleines musikalisches Thema. Und dann versuche ich das vielleicht im nächsten Schritt zu harmonisieren. Ich mache mal diesen kleinen Schritt mal, damit ihr mal hört, was ich meine. Das ist ein kurzes Beispiel, was ich mache. Ich habe angefangen mit drei Tönen, A, G und D, habe die erstmal ganz grundlegend harmonisiert. Das ist jetzt aus meinem spontanen Gefühl heraus ziemlich einfach gewesen am Anfang von den Harmonien her. Das kann man sicherlich auch gleich von Anfang an in eine andere Farbe kippen. Das ist nur der Aufbau. Das heißt, es ist meine Grundinspiration auch vom Rhythmus. Vielleicht gebe ich jeden Ton später einen Akkord, habe ich dann noch gemacht. Oder nur einen Akkord oder mehrere. Oder ich wechsle in eine andere Tonart. Ich bin jetzt hier, glaube ich, von D. Und irgendwann hatte ich dann die Töne EDA, das ist dann quasi auf A, ne? Das ist dann quasi nur die Transposition, Transponierung. Das Ganze, das ist einfach ja, das ist eine Mischung bei mir immer aus relativ frei versuchen, erstmal zu gucken, was kommt, dann was harmonisieren. Und das hat ja letztlich was mit so einer, mit der Harmonielehre zu tun, die mir im Kopf eben rumschwirrt beim Improvisieren. Und das macht es eben dann auch tonaler und auch gebundener an eine gewisse Form. Und die Form entsteht dann auch daraus. Also, es ist im Grunde auch ein bisschen hörbar gemachte Harmonielehre, die mir da durch den Kopf geht, was funktioniert mit welchen Tönen. Und ich habe oft auch, wenn ich Improvisation unterrichte, sagt, das muss man nicht alles wissen, aber es hilft natürlich total auch in den Möglichkeiten, wenn man jetzt gebundener improvisieren will. Und mir gehen ganz viele Akkorde durch den Kopf, wenn ich einen Ton sehe, zum Beispiel ein A. Ich habe jetzt ein A und ich gebe euch mal ausgehend von diesem Ton ein paar Akkorde, die mir da durch den Kopf gehen, die ein Ausgangspunkt sein könnten. Also es waren viele verschiedene Akkorde Und immer eine Mischung, auch mal Dur, Moll, andere Stufen etc. Aber es hat immer das A eben oben als obersten Ton mit drin gehabt. Und ich lasse mich davon inspirieren, von den Akkorden, die kommen, um von dem A vielleicht auch wegzukommen. Das habt ihr vielleicht, merkt ihr das an einer oder anderen Stelle, man könnte dann von diesem A zum nächsten Ton kommen. Und da helfen mir diese Akkorde, die mir einfallen durch dieses A. Also das ist die Inspiration dafür. Ich gebe mal ein Beispiel nochmal. Was hatte ich eben, was irgendwas war? Ja, zum Beispiel der hier. Das ist quasi, was ist das? Ein S4 Major 7 oder sowas. Also das A ist in dem Moment, weil es auf S steht, ist auf jeden Fall die vierte Stufe. Und also eine der. Der vierte ist eigentlich Ass und dann ist das quasi, das A ist ja quasi ein B5, ne, wenn man so will. Das ist quasi nicht die vierte, sondern die verringerte fünfte Stufe. Und wenn ich da diese Akkorde drunter spiele, dann neige ich dann eben dazu zu sagen, ich gehe von dem A zum Beispiel zum G, ne? Oder hoch. Zum B. Oder zum Ass. In S7. Das Interessante daran ist, es gibt immer tausend Möglichkeiten und man muss sich, glaube ich, dann auch einfach nur trauen. Improvisation hat einfach mit Selbstvertrauen zu tun und selbst wenn der Klang schräger wird dadurch, wenn ich irgendwas greife und es wird plötzlich schräg, habe ich immer die Möglichkeiten in alle Richtungen. Und ich glaube, dass ein Geheimnis der Improvisation, vor allen Dingen, wenn ich es versuche, auch irgendwie zu binden, also tonaler zu sein und nicht völlig schräg, ist immer der Trick, wenn ein Ton nicht ganz so, also sagen wir mal so, wenn der Ton sich sehr reibt, habe ich immer die Möglichkeit, einen halben Ton höher oder tiefer zu gehen und dann wird er wahrscheinlich stimmen. Also das ist meistens so die Faustregel, es funktioniert immer ein Ton irgendwie einen Halbton höher oder tiefer. Kann ja mal blind mal irgendwas greifen, mal gucken, was passiert. Ja, das ist, was haben wir hier? Linke Hand hat CG, Quinte und oben ist Cis. Ist spannend, aber wenn ich jetzt sage, okay, der ist mir jetzt ein bisschen zu hart, habe ich die Möglichkeit, nach oben zu gehen zum Beispiel. Oder nach unten. Ja, dann habe ich nämlich einmal ein C9 mit dem D und einmal ein reines C mit dem C. Aber das Cis, wenn das so krass ist, dann kann man da eben relativ schnell gehen. Und dadurch, dass man dann einen Tonsprung macht, bin ich immer inspiriert zu weiteren Tonsprüngen und zu Melodien. Das erkläre ich auch immer den Impro-Theaterspielern, wenn die singen. Wir kennen vielleicht das Phänomen, dass immer mal so auf einem Ton gesungen wird, so ein bisschen wie beim gregorianischen Choral. Da wird immer auf einem Ton rumgeritten, weil das eben der sichere ist, den weiß ich, den treffe ich und der passt auch zum Akkord. Ist aber dann auch melodiemäßig ein bisschen langweilig. Deswegen gebe ich immer den Tipp, versucht es mal mit einem Tonsprung am Anfang. Also ein ganz kleiner Tonsprung am Anfang zu spielen oder zu singen, hilft dabei, eine Melodie zu entwickeln, statt irgendwo drauf kleben zu bleiben. Deswegen so mehrere Töne sind immer eigentlich ganz hilfreich. Gib mir nochmal das Beispiel. Wir können ja ruhig mit dem Cis nochmal anfangen. Hier immer mal wieder aufgetaucht und zum Schluss war es für mich sogar die Inspiration zu sagen, Cis, wo steckt das drin? Ich bin gerade in C, habe dann irgendwie was mit C vermindert gespielt, also Cis EG. Habe dann auch in der Melodie immer, weiß ich natürlich, wenn ich den Akkord in der linken Hand so greife, kann ich in der rechten Hand erstmal nichts falsch machen, wenn ich die Akkordtöne verwende und entwickel dann eben diese Melodie daraus und habe dann gedacht, C vermindert ist ja im Grunde auch nur ein verkürzter, also ein verkürzter Dominant-Septakkord könnte es sein, je nachdem, wo man es hindeutet, aber der hier, wenn ich den unten mit einem A dann versehe, wird daraus nämlich ein A7. Und daraus ist nämlich aus dem ein A geworden. Wenn ich oben sogar noch das B lasse oder das AIS lasse, dann habe ich das hier. Den kann ich wieder schön auflösen, zu A zum Beispiel. Also die Möglichkeiten habe ich immer. Das ist so meine Grundinspiration. Eine schöne Anfangsinspiration ist auch einfach immer blind, einfach einen Akkord zu greifen, eine Harmonie zu greifen. Irgendwas, ich mache das mal eben. Blind. So, das habe ich. Und dann sehe ich meistens auf dem ersten Blick, was habe ich. Und jetzt habe ich hier so eine Art, ja, G-Moll 9. Und das ist dann meine Ausgangsposition. Dann weiß ich um die Verbindung zwischen den Terzen zum Beispiel. Ich kann von G-Moll super zu S runtergehen. S-Dur, S-Moll, je nachdem, was ich haben will. Aber ich weiß, dass diese Terzverbindungen immer funktionieren gut. Hoch. In Quartverbindungen, die sind ein bisschen offener. D-Dur, ne? Ganz klassisch. Mal nach oben. Der Ausgangspunkt ist der erste Akkord und von dem denke ich dann auch den nächsten Schritt aus. Ne? Also überlege, wo führt er mich hin? Meistens aus der Erfahrung heraus, manchmal auch aus dem Überlegen heraus. Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe dann eine ganze Weile Klavier alleine eben solo gespielt. Hab gemerkt, so ohne Stunde Klavier alleine solo ist sehr anstrengend. Ich fand das natürlich immer ganz gut, aber man muss auch ein bisschen ans Publikum denken. Die fanden das natürlich auch jetzt nicht schlecht, das will ich nicht sagen, aber ich dachte so, auch für meine eigene Inspiration, ich habe das dann, glaube ich, auch ein Jahr am Klavier alleine gemacht, dachte ich, es muss irgendwas dazukommen, auch um selber nochmal Inspirationen schöpfen zu können, außer aus mir selber heraus. Hab dann einen Schlagzeuger dazu genommen, Max Geng, mit dem ich jetzt auch schon ein paar Jahre zusammen spiele. Die rhythmische Komponente hat mich sehr beeinflusst, sehr, sehr befruchtet. Wir haben uns gegenseitig natürlich auch in dieser Gruppe, ist ja schon eine Gruppenimprovisation, beeinflusst. Und wichtig war, dass ein Rhythmusinstrument mir eben halt letztlich nicht meine harmonische Freiheit nehmen kann. Also dadurch, dass der Rhythmus keinen Ton gibt, sondern nur einen Rhythmus, habe ich eben nur die Möglichkeit, eben rhythmisch zu reagieren, mich inspirieren zu lassen, aber er beeinflusst nicht das, was ich harmonisch mache. Das war am Anfang erstmal so der erste Schritt. Rhythmisch auch interessant, sich zu beeinflussen, war, dass ich, also ich habe in meiner Jugendzeit, in meiner Jugendband, habe ich Schlagzeug gespielt und das auf das Klavier zu übersetzen, manche Techniken perkussiver zu spielen, irgendwelche Rhythmen, vielleicht auch Polyrhythmen oder welche zu verschieben. Schräge Rhythmen, die waren mir nicht fremd, sondern es kam schon vom Schlagzeug auch die Koordination mit beiden Händen und das einfach aufzuteilen. Eine Sache, die ich mir übernommen habe in das Klavierspiel, ist zum Beispiel diese Grundübung, die man mit dem Schlagzeug macht, das ist der Paradiddle. Das ist eine Übung, links, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, rechts, oder so ähnlich. Und das habe ich mal auf dem Klavier probiert irgendwann. Das kann man mit einzelnen Tönen machen, das kann man sogar mit Akkorden machen, das kann man sogar mit verschiedenen Akkorden linke Hand, rechte Hand machen. Und das ist eine Sache, die mir vom Klavier, also die mir vom Schlagzeug beim Klavierspielen geholfen hat, neue Inspirationen und andere Inspirationen nochmal zu haben, auch perkussiver zu spielen. Und da es nicht unbedingt so drauf ankommt, sehr tonal zu sein. Das kann man machen. Aber dadurch, dass es so eine sehr rhythmische Komponente be bekommt, ist die Tonalität nicht unbedingt entscheidend. Und deswegen vielleicht nochmal da ein Beispiel. Ich gebe mal das Beispiel von diesem Paradiddle. Grundfigur. Ich kann die jetzt aufbauen, kann sagen, okay, wir hatten ja vorhin irgendwie so eine Art Melodie, ich glaube, es war so A, G, D. Und ich versuche mal diesen Paradiddle auf diese Töne anzuwenden. Ja, da habe ich irgendwie die Melodie in eine perkussive Sache gepackt. Schön ist auch, diese Töne eben zu harmonisieren und trotzdem im Paradiddle zu bleiben. Ich mache es mal ganz einfach erstmal. Thank you. Man kann dann immer komplizierter werden, und wenn man es ganz schräg machen will, dann hat man halt immer diese rhythmische Komponente. Wenn man es jetzt wirklich sehr, sehr schräg macht, sehr, sehr reibende Töne, dann hat man eben diese Rhythmik, die das Ganze ja irgendwie bei Laune hält. Ich mache mal ein Extrembeispiel mit beiden Händen Akkorde, also schräg, ja. Natürlich dann eben bis zum Tempo steigern zum Beispiel, oder dann je nachdem, wie gut man es auch spielen kann. Mal eine schnelle Variante. Schön finde ich natürlich immer so einen Sprung in das doppelte Tempo zum Beispiel zu machen und sagen, man spielt das dann doppelt. Mal gucken. Ich gebe euch mal die schnelle Variante, mal mit Akkorden, die mir einfallen, manchmal gucken. Kleines Beispiel. Das Interessante daran ist halt einfach, dass man wirklich wegkommt, vielleicht ein bisschen mehr von den Harmonien. Hat immer die Möglichkeit, da auch mal was zu brechen. Also ein Grundprinzip der Improvisation ist ja der Bruch letztlich. Wenn ich improvisiert am Stück spiele, habe ich Brüche drin, also quasi schon mehrere Stücke. Dankbar fürs Publikum ist, Sachen wieder aufzugreifen, eben vielleicht das, was man am Anfang hatte, kleine Melodie oder sowas. Das versuche ich auch nach wie vor immer noch ein bisschen zu machen. Damit das Ganze irgendwie einen Rahmen bekommt und einen Zusammenhang, das ist fürs Publikum einfach einfacher zu verstehen musikalisch. Ich bin dann vom Klavier eben mit zum Schlagzeug gegangen, also diese rhythmischen Sachen, man kann eben sich da auch gut austauschen mit den Impulsen. Dazu kam dann irgendwann ein Sampler mit Geräuschen, mit Samples. Da habe ich wirklich versucht, abstrakt ranzugehen. Die Sounds hatten alle keine Tonalität, also keinen Ton. So, nicht, dass ich dann im Fluss eine Taste drücke und dann merke, es passt für mich dann gerade da nicht in die Tonart rein. Das war mir irgendwie ganz wichtig, da trotzdem irgendwie so Herr über der Harmonie zu bleiben. Das kann alles Mögliche sein. Rauschen, Brummen, Sprache auch. Ich kann ja mal ein paar Beispiele einspielen. Ich zeige euch mal, was ich so an Sample zum Beispiel benutzt habe.
One neat thing about computer music is you can get inside the music and become part of it.
Also das waren jetzt so ein paar Beispiele. Ich habe richtig viele Samples mittlerweile. Muss dazu sagen, manche mache ich selbst, manche nehme ich selber auf. Ich kaufe die hauptsächlich, sind so royalty-free, also lizenzfreie Sachen, die man auch benutzen darf. Rate ich auch jedem, der damit irgendwie professionell und auch Eintritt nimmt oder sowas, dass er dann naja, da irgendwie darauf achtet, dass das eben auch irgendwie legal gemacht ist und nicht irgendwo rausgeschnitten ist oder sonst was. Dann kann auch die GEMA nichts sagen, glaube ich. Hoffe ich. Ich denke, es ist so. Ja, also diese Samples helfen mir natürlich, eine Atmosphäre zu machen. Ich wollte viel mehr in den Klang rein, ich wollte mehr Geräusch haben, ich wollte mehr Kulisse haben als nur Klavier und Schlagzeug. Und das macht es jetzt eben auch eben langsam dann zum Grenzfall. Das ist dann eben auch nicht nur noch Jazz, sondern das wird eben experimenteller. Und was ich dann dazu genommen habe, war eben mein Keyboard, mein Synthesizer. Das ist ein Roland GW8 Workstation, wo viele, viele Sounds drauf sind, auch sehr viele natürliche Sounds, die sehr gut klingen. Ich weiß, dass viele Pianisten ja immer sagen, ja, nee, Keyboard, und das klingt ja überhaupt nicht echt und das geht ja gar nicht und alles. Ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr ganz so, und das ist so ein bisschen die Verteidigung dessen, was man da eben selber macht als Pianist, und dann kommt eben einer an und sagt, ja, hier, ich habe aber hier Orchester und allen drum und dran, und dann hat man natürlich ein bisschen Angst. Und für Theater dachte ich, so ist das auf jeden Fall eine Sache, mit Sound zu arbeiten, dass eben das Ganze wirklich ein Soundtrack und eine Unterschiedlichkeit bekommt oder auch eine Abwechslung bekommt. Und für meine Konzerte habe ich das auch benutzt. Auf meinem Klavier selber gibt es auch so ein paar Sounds. Ich habe so ein Yamaha P120, auch schon uralt, aber nach wie vor immer noch ein gutes Teil. Und zusätzlich dazu kam eben noch das iPad mit ein, zwei Apps, die dann eben auch durch Bewegung, mit Bewegung genutzt werden können auf dem Pad selbst. Und auch solche Sachen wie letztes Mal habe ich das erste Mal einen Vocoder ausprobiert, also ein Mikrofon ans iPad angeschlossen, reingesungen und dann kann ich den Sound eben durch das iPad ändern und verändern. Das geht alles wirklich in diese Klangerforschung, Klangflächen rein, Klangsachen. Ich habe dann irgendwann auch angefangen, auf den Sampler so Drum-Samples drauf zu haben, auch elektronische, auch in Ergänzung zu Max am Schlagzeug. Das funktioniert auch ganz gut. Ich habe auch ohne Max schon gespielt mit eben Drums vom Sampler. Das ist dann so dieser Grenzfall zwischen eben Piano spielen und eben, was ist schon so ein bisschen DJing eigentlich. Ich mag das sehr, sehr gerne, weil ich glaube, Improvisation bedeutet ja im Grunde sowieso alles. Also sollte man auch möglichst viele Möglichkeiten haben, in die oder die Richtung gehen zu können, wo es einen gerade hintreibt. Und das schaffe ich durch diese Klangwelten und durch diese Möglichkeiten, die ich mir selber schaffe, durch die elektronischen Instrumente. Das ist sicherlich auch für mich eine Entwicklung gewesen in den Jahren. Das hatte ich am Anfang überhaupt nicht und hatte auch immer gedacht, na nee, die Synthi-Sounds braucht ja kein Mensch. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, ob man die geschmackvoll einsetzt und spielt und auch nicht nur auf Effekthascherei aus ist. Also man muss es dann machen, wenn man es wirklich auch will, einsetzen will. Und nicht nur, weil es da ist. Also nur weil ich es aufgebaut habe, muss ich es nicht unbedingt benutzen. Benutze manchmal beim Keyboard nur zwei Sounds, wenn überhaupt. Oder das iPad habe ich auch schon mal gar nicht benutzt, weil es irgendwie einfach in der Improvisation nicht erforderlich war. Es hat sich nicht entwickelt dahin. Und dennoch ist es eine gute Sache, wenn man es kann, wenn man es hat. Im Grunde ist ja für mich Improvisation das rauslassen, was bei mir im Kopf gerade passiert und das in Musik umzusetzen. Also ein Gedanke wird Musik. Und das kann man eben aus der musiktheoretischen Sache mit Harmonielehre machen. Das kann man auch durch Klänge machen, durch Inspiration, offen sein, Rhythmus. Diese Möglichkeiten habe ich und das kann man ausprobieren und das kann man eben machen, dadurch, dass eben dann doch die Improvisation, so wie ich sie mache, aus dem experimentellen Bereich kommt und nicht nur im Jazz verhaftet ist. Obwohl man ja immer sagen muss, Jazz ist eigentlich eine, soll ja eigentlich eine der offensten Musikformen sein, wo die Improvisation ja einen festen Platz hat. Meint man, aber das Problem ist halt, wie gesagt, ich habe das Problem, wenn ich zum Jazzclub gehe und sage, ich würde hier gerne spielen, dann haben die oft ein Problem, dass das Publikum was anderes erwartet, dann nach dem Motto, das ist kein Jazz. Und für mich ist es eigentlich schon Jazz. Es hat Jazz-Einflüsse, es sind Sachen zu hören, die jazzig sind. Es ist aber nicht immer so und es ist irgendwo ein Grenzbereich zwischen Pop, Jazz, experimenteller Musik, Atmosphären, vielleicht auch filmische Musik, Filmmusik, das kommt in meinen Theatereinfluss. Also alle Einflüsse, die ich selber habe, werden da umgesetzt. Und da bin ich immer ein bisschen erschrocken, wie fest dann doch manche Jazzclubs sind oder manche Jazzliebhaber so sagen, also irgendwie ist das alles kein Jazz. Die berühmte Jazzpolizei, sagt man immer. Ja, also mittlerweile spiele ich eben mit diesem Setup, also Keyboard, E-Piano, iPad, Sampler, jetzt Vocoder auch letztens. Und auch eben mit Gästen mittlerweile auch mit, also ich habe schon zwei, dreimal mit Didgeridoo zusammengespielt. Da war die Herausforderung, okay, das Didgeridoo hat einen Ton, zum Beispiel das Dis. Und ich habe versucht, um das Dis herum zu denken. Das, was wir am Anfang gemacht haben mit dem A, dass die Akkorde aus dem A heraus entstehen, was ist alles möglich. Dann habe ich das auch schon, ich habe es auch schon mit Cello gemacht, das war auch sehr interessant und jetzt haben wir es schon zweimal mit Gitarrist, mit Florian Machno gemacht an der Gitarre, der beim zweiten Mal auch mehr Effekte noch mitgebracht hat, um auch mehr Klang zu machen. Das Interessante da ist wirklich die Herausforderung, will man noch tonal sein? Wo driftet man ab? Was wird es? Werden es dann nur so Schleifen oder nicht? Ich glaube, das bringt die Erfahrung mit sich. Je öfters man das macht, je freier kann man sich da auch fühlen und weiß, wie der andere so denkt und tickt. Das ist so wie beim Impro-Theater auch, wo man einfach mit einem Partner, den man länger kennt, einfach schneller in den Flow reinkommt. Und das ist für mich eine Herausforderung. Einerseits gibt es nochmal einen neuen Sound, andererseits aber auch noch jemanden, auf den man reagieren und Rücksicht nehmen muss. Und ich glaube, das ist eben die Herausforderung einer Improvisation, da immer noch offen genug zu bleiben, wenn man ewig Solo gespielt hat, zu sagen, ich kann auch mit anderen Leuten zusammen improvisieren. Die Herausforderung ist, dass eben, ich habe es mit dem Bass versucht, mit dem Kontrabass, es hat nicht so gut geklappt, aber das lag sicherlich auch an persönlichen Dingen, weil wir einfach nicht einen Draht hatten. Aber der Bass verändert zum Beispiel extrem viel in der Harmonie. Ich gebe mal noch ein Beispiel, ich greife einen Akkord. Meinetwegen jetzt hier mal G-Dur, ja, und jetzt versuche ich mal, wenn der Bass auch G spielt, dann ist es alles klar. Eindeutig. Ja, kaum spielt der Bass einen anderen Ton, zum Beispiel ein E, dann wird aus G-Dur E-Moll 7. Oder was ganz Abschräges, mal gucken. Das wäre ein Cis im Bass und oben immer noch G-Dur. Ich will das jetzt mal nicht alles durchdeuten. Aber man merkt. Ändert den Akkord. Und das ist natürlich dann im Denken, wird man ein bisschen rausgeschmissen aus diesem Denken, aus dem harmonischen Denken, was vielleicht nicht schlecht ist, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass man da jetzt drin bleiben muss, sondern vielleicht befreit einen das ja auch von diesem ganzen theoretischen Kram, den man im Kopf hat, um noch mehr in die wirkliche freiere Improvisation reinzukommen. Ich habe da aber irgendwie gerade zumindest noch eine andere Vorstellung von der Ästhetik. Und es kann sein, dass sich das nochmal verändert, auch über die Jahre, weil ich improvisiere mittlerweile auch anders als vor 7 Jahren. Die Stilistik verändert sich, die Sounds verändern sich. Das ist auch normal und ich bin auch sehr, sehr froh, immer noch ein Künstler zu sein, wo ich selber merke, da tut sich immer noch was, da verändert sich was. Das ist nicht immer das Gleiche, sondern ich probiere viel aus, auch mit Klang und Samples, selbst mit Sprachsamples etc. Und genau, und das Gleiche werde ich ja auch jetzt am 19. Juni machen, auch was ausprobieren, was Neues. Und zwar werden wir in der Brotfabrik in Berlin das WM-Fußballspiel Uruguay gegen England live vertonen. Das ist sicherlich auch keine neue Idee, aber ich habe es noch nie gemacht. Ich finde es eigentlich gut. Ich gucke super gerne Fußball, also kann ich nur das Schöne mit dem Angenehmen verbinden, indem ich spielen kann und das Spiel sehe. Ob wir das dann mit Gitarristen machen oder nicht, weiß ich noch nicht. Vielleicht machen wir es auch nur zu zweit, also mit Schlagzeug und meiner Wenigkeit. Aber es wird ein Experiment auch nochmal auf einen visuellen Reiz wirklich direkt einzugehen. Wir haben bei den Konzerten zwar auch Videos, die von Sehe Strohbach eingespielt werden und auch improvisiert werden, nur stelle ich fest, dass ich da nicht so viel mitnehme. Also der richtet sich da auch irgendwie eher nach der Musik. Aber es ist alles möglich und das ist das Schöne an der Improvisation und es kann einem keiner verbieten und wenn man nicht will, wenn irgendwer nicht will, dass man in dem Jazzclub das macht, dann spielt man halt woanders. Das ist auch kein Problem. Da bin ich sehr gespannt. 19. Juni, am 21. Juni sind wir bei der Fête de la Musique in Hellersdorf im Kulturforum. Das wird auch interessant, weil das Programm drumherum eher so klassischer Jazz ist. Wir da ein bisschen aus der Rolle fallen und ich bin sehr gespannt, wie das wird und wie das ankommt. Ich habe mich aber mittlerweile an diese Exotenrolle gewöhnt, also von daher habe ich jetzt keinen Schiss. Ja, ich freue mich drauf auf die nächsten Gigs und das war erstmal meine vierte Folge zur Improvisation. Klang, meine Geschichte. Ich weiß noch nicht, wenn ihr es euch anhört, dann habe ich auch eine Überschrift dafür gefunden. In diesem Sinne, ich freue mich schon auf die Folge 5 und vielen Dank, dass ihr meinen Podcast hört. Kommentiert mir vielleicht eure Meinung dazu oder wie macht ihr das in der Improvisation oder was nehmt ihr euch mit? Schickt mir Klangbeispiele oder sowas. Also bin da sehr, sehr offen und ich freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank, das war's mit dem Here and Now Podcast. Tschüss.